Audio-KI generiert.
Hängen Ihre Kunden immer noch in der Warteschleife? Jeder unbeantwortete Anruf kann ein verlorener Auftrag sein. Mit dem IONOS KI-Telefonassistenten verpassen Sie keine Kundenanrufe mehr.
Hallo, wie kann ich Ihnen helfen?
Machen aus Anfragen Aufträge und steigern so Ihre Umsätze. Jetzt den KI-Telefonassistenten kostenlos testen. Auf IONOS.de.
Wahrscheinlich ähnlich wie beim Alkoholiker, wenn er eher trocken ist, einmal wieder angefangen, ist er wieder drin. Mhm. Und so ist es auch mit den Fettzellen. Das haben wir in vielen Punkten am Körper, auch bei den Zähnen. Ne, es gibt ja diese schönen Retainer, wenn man sich die Zähne begradigen lässt, weil die haben ein Gedächtnis, die gehen wieder zurück in die alte Form, wenn man sie nicht dauerhaft fixiert.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Wenn ich zwei Gäste in diesem Podcast habe, dann ist immer irgendwas Besonderes los. Gibt es immer etwas Besonderes zu erzählen? Das passiert nämlich nicht so häufig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte jeder meiner beiden heutigen Gäste auch einen Einzelauftritt verdient. Den einen kennen die meisten als Schauspieler und als Synchronsprecher, wenn man seine Stimme hört. Ach, dann krieg ich fast Gänsehaut, wenn ich diese Stimme höre. Oder es hat so was Meditatives. Also allein deshalb muss man diesen Podcast schon hören, weil danach wird man ganz ruhig und beschwingt und mit sich im Reinen rausgehen. Also das ist der eine. Und den anderen, den kennen die meisten als Veranstalter großer Events, um nicht zu sagen als Veranstalter-Legende. Zusammengebracht hat die beiden aber etwas, was mit all dem gar nichts zu tun hat. Es ging darum, dass jeder für sich abnehmen wollte. Und ich habe keine Ahnung, wie sie zusammen gefunden haben, aber zusammengerechnet haben die beiden, das kann man gar nicht glauben, wenn man ihnen jetzt hier gegenüber sitzt, so wie ich, mal mehr als 300 Kilogramm gewogen. Der eine 180, der andere 124. Und wir werden gleich erfahren, wie viele es heute sind. Und wir werden auch erfahren, dass es alles mit der Abnehmspritze gar nichts zu tun hat, dass die beiden jetzt hier rank und schlank vor mir sitzen. Und sie werden auch erzählen, wie das war mit dem Abnehmen. Ich freue mich auf zwei Kilohelden, so heißt nämlich ihr Podcast, auf Tetti Mierendorf und Sören Bauer. Schön, ihr beiden, dass ihr heute da seid. Sören, es tut mir leid, ich möchte eigentlich nur mit Tetti, wo kommt dieser Name her? Das ist Tetti, das war schon falsch wahrscheinlich, ne?
Ja. Wobei ich bin da wenig eitel, also ich höre auf alle Versionen dieses Namens. Eigentlich ist es Tetsche, alter hamburgischer Name.
Okay.
Mein Opa hatte im Hafen gearbeitet damals und Tetsche war, sowas, eigentlich so eine alte Hamburger Kultfigur, so ein Barde, der nie Jobs hatte, aber immer irgendwas in Aussicht. Das war so Tetsche mit den Utsichten.
Und da muss man sagen, nie Jobs hatte, stimmt bei dir nicht, aber du hast ja nicht sozusagen wenn man dich jetzt fragen würde, was bist du, könntest du eine Reihe von Berufen aufzählen, die du bist? Puh. Je nachdem immer, was du gerade machst. Ne? Du bist also nicht festgelegt auf einen Beruf.
Nicht so wirklich. Also es kommt ein bisschen auf die Tageszeit natürlich drauf an, wie die Buchungslage ist. Nee, zum Glück ist die Buchungslage gut. Also ich bin Schauspieler, Sänger, Sprecher, Moderator. Manche sagen Comedian, Autor, Podcaster, Familienvater.
Das ist schon. Und kannst du noch einmal, dass du hast eben zum Einsprechen, da habe ich gedacht, oh, ich möchte nicht, dass es endet. Noch einmal so, was du, also ich bitte ja immer alle in diesem Podcast kurz was zu sagen, damit wir das Mikrofon testen können. Kannst du einmal noch das machen, was du gemacht hast?
Ja, ich habe dafür meinen Pegeltext. Ja. Erleben Sie jetzt die neue Frische von Tetsche Mierendorf ab sofort im Kühlregal und nur für kurze Zeit.
Großartig. Sören, wie habt ihr euch kennengelernt, ihr beide? Weil die Frage, die ich mich gestellt habe, und ich habe nichts gefunden, interessanterweise, ihr habt euch ja nicht darüber kennengelernt, weil ihr beide gerade eine Diät gemacht habt oder abnehmen wolltet. Woher kanntet ihr euch?
Wir haben das große Glück, dass wir uns schon viele Jahre, ich weiß gar nicht, Tetsche, 20 Jahre?
Ja, ich glaube weit über 20 sogar.
Kennen wir uns schon und Tetsche war immer auf meinen Veranstaltungen bei Move Meets Media und ich meine, guck ihn dir an, es ist ein Mensch, der eine so große Sympathie ausstrahlt, man möchte einfach in Kontakt mit ihm sein und deswegen haben wir uns angefreundet und er hatte dann, ist er ja eine Zeit lang mal abgetaucht, während er dann die 68 Kilo abgenommen hat. Mhm. Und irgendwann stand er rank und schlank vor mir und ich sag, Alter, das ist ja hammergeil. Mhm. Dann hat er bei uns auf der Bühne auch gesprochen und dann 2 Jahre, 3 Jahre später bin ich ja den Weg gegangen und dann saßen wir mal zusammen und haben uns darüber unterhalten, wie wer welchen Weg gegangen ist. Und immer wenn er gesagt hat, also ich bin der Meinung, das ist so und so richtig, habe ich meistens gesagt, das sehe ich anders. Und dann habe ich erzählt, wie ich es sehe und er sagt, er sieht das anders. Und dann mussten wir beide lachen und haben gedacht, eigentlich müssten wir dieses Gespräch jetzt mal aufnehmen.
Und so ist der Podcast Kilohelden entstanden.
Genau.
Rund um das Thema Abnehmen, wo sich jetzt jeder fragt, ey, Abnehmen ist ja total einfach, Abnehmen Spritze. Ich habe schon gesagt, bei euch beiden gab es die einfach noch nicht.
Nein, die war noch Science Fiction, also da hat noch kein Mensch drüber geredet. Vielleicht hatten wir mal gehört, ja in den USA gibt es sowas, aber ich hielt es auch nicht für den richtigen Weg. Also ich denke mittlerweile, ja, sie scheint ja bei vielen Leuten gute Erfolge zu erzielen. Es gibt sicherlich auch Hardcore-Fälle, wo sie dann irgendwann nötig wird, genau wie eine OP. Also ich will das nicht grundsätzlich verteufeln. Aber ich habe für mich damals irgendwie auch den Weg anders gewählt. Bei mir stand ja auch im Raum, eine OP machen zu lassen. Die wurde mir ja eigentlich in der Klinik wurde schon versucht, mir so eine OP anzuschnacken, als ich nach Hilfe gesucht hatte. Aber ich hatte eigentlich nach psychologischer Unterstützung gesucht. Und die kamen direkt um die Ecke mit, sie können eine OP bekommen. Eigentlich bräuchten sie dafür für die Krankenkasse auch ein psychologisches Gutachten. Aber das kriegen wir schon so hin, das können wir auch ohne machen. Und da dachte ich so, Moment, deswegen bin ich doch hier, um diese psychologische Unterstützung zu kriegen. Und da habe ich dann gedacht, habe ich mir das durchgerechnet. Das Versprechen damals war, dass ich 50-60% meines Übergewichts innerhalb der nächsten 12-18 Monate verlieren könnte.
Also damals, das war diese Zeit mit 184 Kilo?
Mit 180, ja,
100, genau. Um die 180 Kilo. Ja. Und da hast du für dich gesagt, so geht's nicht weiter? Oder Richtig. Haben andere zu dir gesagt, so geht's nicht weiter?
Naja, andere haben das ja schon seit Jahren zu mir gesagt, eigentlich seit Jahrzehnten. Aber je mehr Leute das gesagt haben, desto größer wurde in mir ja auch der Widerstand. Und hat ja auch ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und das lässt sich natürlich jetzt in dem Podcast hier nicht einfach so runterbrechen in 1-2 Sätzen. Aber letztlich muss die Entscheidung ja bei einem selbst fallen, ob man jetzt was macht. Und erstaunlich war, dass ich eben so von Seiten der Ärzte und von Seiten der Institutionen, die ich da angefragt habe, keine Unterstützung bekommen habe, sondern das ganz allein für mich regeln musste.
Also das heißt, die haben einfach nur gesagt, wir machen es ganz einfach, so ein bisschen wie die Abnehmspritze, das war früher so Magenverkleinerung. Ja. Ich weiß, Sigmar Gabriel hat das mal gemacht. Magenverkleinerung in der Hoffnung, da passiert auch relativ schnell, relativ viel, wenn man einfach nicht mehr so viel essen kann, aber es ist halt schon ein gewaltiger Eingriff, ne?
Absolut, das ist ja ein lebenslanger Eingriff. Man kann nicht mehr essen und trinken zusammen, Alkohol geht sowieso nicht mehr. Nur noch kleine Portionen und man muss sich ganz streng an Essensregeln und Zeiten halten, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber habe ich gedacht, so ein Eingriff in den Körper und dann bei diesem Versprechen, ich habe mir das dann mal durchgerechnet, was diese Operation verspricht. Da habe ich gedacht, nee, das schaffe ich auch so. Wie man abnimmt, wusste ich ja. Da habe ich gedacht, okay, ich gehe dieses Wettrennen ein. Ich möchte diese Prognose gewinnen. Ich möchte diese Prognose übertrumpfen und das habe ich dann ja auch geschafft.
Was? Vor allen Dingen ist ja auch ganz wichtig, dabei auch eine Magenverkleinerung funktioniert ja nur eine gewisse Zeit, weil der Magen ist ja anpassungsfähig. Das heißt, wenn man sich überfrisst, kann der Magen auch wieder groß werden, auch wenn man ihn verkleinert hat. Deswegen ist ganz wichtig, wirklich das Mindset zu verändern und zu sagen, ich will auch dauerhaft schlank bleiben. Wir kennen alle den schönen Jojo-Effekt. Der kommt ja dadurch, dass ich ein Leben habe, wie ich es bisher habe, dann für einen gewissen Zeitraum etwas verändere und dann wieder ins alte Muster zurückgehe und mich wundere, warum ich dann auch wieder so aussehe, wie ich früher aussehe.
Und deshalb frage ich mich ja immer, ich habe das Gefühl, ich pendel immer um dieselbe Anzahl von Kilos und zwar, das sind mal 3 weniger und 3 mehr. Aber am Ende könnte ich jetzt machen, was ich wollte, gefühlt, weiß ich gar nicht, ob es so ist. Ist das ein Problem, was die meisten Leute haben, dass es so eine Art Körpergewicht gibt, was für jeden typisch ist und man sich dann immer wieder eigentlich in die Richtung annähert, wenn man eben auch nur den Hauch von Disziplin verliert?
Das Problem ist ja, dass der Körper Fettzellen anbaut und man kann diese Fettzellen mit einer Diät leeren, aber die einmal angelegten Fettzellen bleiben im Körper da und der Körper hat leider die Tendenz oder den Willen, diese Fettzellen wieder zu füllen. Das heißt, man muss sich von vornherein eben auch klar machen, so eine Veränderung ist lebenslang. Und diese Gewichtsreduktion, auch das Gewicht zu halten, ist eine lebenslange Aufgabe. Es ist jetzt nicht so, dass man ein paar Wochen durchhalten muss, dann ein Gewicht erreicht hat, das man haben möchte und dann alles gut ist, sondern der Kampf hört nie auf.
Wie hast das ist wahrscheinlich, ja. Entschuldigung,
mach
das
du.
Ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Alkoholiker, wenn er trocken ist, einmal wieder angefangen, ist er wieder drin. Mhm. Und so ist es auch mit den Fettzellen. Das haben wir in vielen Punkten am Körper, auch bei den Zähnen. Ne, es gibt ja diese schönen Retainer, wenn man sich die Zähne begradigen lässt, weil die haben ein Gedächtnis, die gehen wieder zurück in die alte Form, wenn man sie nicht dauerhaft fixiert.
Ach, das wusste ich auch nicht.
Nee, wusstest du nicht? Nee. Also habe ich jetzt auch leider, ich habe noch die Zähne ein bisschen gerade machen lassen und dachte, oh, sie ist schön, jetzt sind sie gerade. Und dann sagt er, nee, jetzt musst du entweder jede Nacht eine Schiene tragen, damit die in der Form bleiben, oder du kriegst ein, das nennt sich Retainer, das ist so eine Art Kabel, von hinten an die Zähne dran, die sie in der Form halten, und zwar für den Rest deines Lebens.
Das hat man, das ist interessant, was der Körper hat, man einen Arzt hier erzählt, dass zum Beispiel das Problem bei Patienten, die Rückenbeschwerden haben, dass die Rückenbeschwerden dann weg sind, wenn man was gemacht hat, und dann hörst du ja auch automatisch auf mit deinen Übungen, und so sagt er, aber der Körper merkt sich das. Das ist wie so ein Orchester, und dann irgendwann kommt dann irgendwie der erste Geiger und die erste Geige fängt wieder an zu spielen und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Tietje, genau. Du hast es gesagt, du wolltest es, wie hast du es geschafft dann abzunehmen? Du wolltest psychologische Hilfe, was hast du dir von einem Psychologen erwartet?
Naja, wie man abnimmt, das wusste ich, das hatte ich vorher schon gemacht, bin dann aber, wie du eben schon gesagt hast, wieder in die alten Muster zurückgefallen und habe Essen als Ersatz genommen. Also wann immer ich mich gut gefühlt, schlecht gefühlt, emotional überfordert oder wenn was Gutes passiert ist, man muss sich ja klar machen, Zucker ist eine Droge. Die Dopaminausschüttung, es werden ja die gleichen Gehirnregionen angesprochen wie beim Konsum von Kokain, Alkohol oder anderen Suchtmitteln. Das muss man sich ja klar machen, dass man es hier eigentlich mit einer noch größeren Droge zu tun hat, als Alkohol es ist. Und Zucker ja für einfach extrem viele Todesfälle in Deutschland verantwortlich ist. Und diese Droge möchte der Körper eben immer wieder haben. Und das ist ja auch, was wir eben schon angesprochen haben bei Magenverkleinerungen oder Magenbypassen so, dass das psychologische Problem damit nicht behoben wird. Mhm. Also es gibt ja ganz viele operierte Leute, die sich dann hochkalorische Eiscreme reinhauen, wo sie mit wenig Volumen eine hohe Kaloriendichte haben. Und wie gesagt, solange kein Ersatz, kein Substitut gefunden wird für eine Belohnung, sobald nicht irgendwie ein Ersatz gefunden wird für diesen Zucker, der bei allen möglichen Gelegenheiten zugeführt wird, wird auch das Problem nicht gelöst. Denn der Zucker hat ja eine Funktion, das hat ja eine Lebensinhaltsfunktion, kann man ja eigentlich schon sagen. Bei mir hat sich im Kopf alles ums Essen gedreht, den ganzen Tag. Ich habe bis zu einem Kilo Schokolade am Tag gegessen. Nicht jeden Tag, aber es war jetzt auch wirklich keine Seltenheit. Und das sind natürlich über 5000 Kalorien, und das ist natürlich klar, dass sich das eben auch niederschlägt. Und der Körper ist darauf trainiert, diese Droge immer wieder zuzuführen. Und erzählen Sie mal einem Drogensüchtigen, dass er aufhören soll. Wenn man vor der Onkologie steht im UKE, da stehen reihenweise die Leute und rauchen, obwohl sie gerade dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Das hat mit Logik und Ratio nichts zu tun.
Ich muss ja gerade an Udo Lindenberg denken, der mal erzählt hat, der war ja so mit Mitte 50 so sehr dem Alkohol verfallen, also 1 bis 2 Flaschen Whisky am Tag war dann auch, Wahnsinn. dass man da in 1 Kilo Schokolade, und der dann gesagt hat, okay, ich brauchte etwas anderes, durch das ich den Rausch kriege.
Ja.
Und sein Rausch war dann der Erfolg. Also das auf der Bühne steht und so. Aber was ist dann sozusagen, wie kriegt man sozusagen, das ist das Thema, ne? Du brauchst etwas anderes, was dir dieses Glück bringt.
Das war dann der Sport bei mir.
Okay, tatsächlich.
Ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe mir die Regel aufgestellt, ich muss jeden Tag zum Sport gehen.
Okay.
Jeden Tag ins Fitnessstudio. Was nicht hieß, und das war der wichtige Twist bei mir, es heißt nicht, dass ich jeden Tag auch wirklich Sport machen muss, es heißt nur, dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen soll. Aber immer, wenn ich dann da war, dachte ich, jetzt, wo ich schon mal hier bin, kann ich auch Sport machen.
Okay.
Und dann habe ich angefangen, also es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis diese Selbstverständlichkeit drin war, dass nicht mehr die Frage war, gehe ich heute zum Sport, sondern wann gehe ich heute zum Sport. Und das hat dann so eine Selbstverständlichkeit bekommen. Und wann immer ich den Appetit auf irgendwas Süßes verspürt habe, habe ich stattdessen irgendeine sportliche Übung gemacht, die mich abgelenkt hat. Und irgendwann hat mein Gehirn umgeschaltet und gelernt, aha, es wurde gerade nach Dopamin verlangt, habe ich nicht bekommen. Stattdessen wurde Sport gemacht, nehme ich das doch als Ersatzhandlung.
Aber und das hat dann recht gut funktioniert. Aber wenn das so einfach wäre, ich kenne jetzt so viele Menschen, und ihr kennt sie auch, die dann gerade im Januar, Februar oder wann sich vornehmen, jetzt Fitnessstudio, werden die Mitglied, und dann können die Fitnessstudios auch anhand ihrer Zahlen genau sehen, dann kommen die in den ersten Wochen. Und dann nach 6, 7 Wochen sind irgendwie 70 oder 80% davon passive Mitglieder. Das klingt so einfach. Also
Es ist natürlich nicht so einfach, ja, genau. Weil du brauchst ja eine Zeit lang, um diesen neuen Rausch zu bekommen auf der einen Seite. Hilfreich ist auch immer so, banales klingt, Schmerz ist auch sehr gut, weil wir sind ja absolut bequeme Menschen. Das heißt, ob du nun dick oder dünn bist, du fühlst dich ja erstmal wohl, weil der Körper sich daran gewöhnt. Und wenn dann aber ein einschneidendes Erlebnis kommt, dann beginnt der Schmerz. Und dann fängst du an, erstmal die Motivation zu bekommen, um was zu verändern. Oder du kommst über einen anderen Weg an einen anderen Rausch ran, der nicht sonderlich, Entschuldigung, ich habe gerade Wortfindungsschwierigkeiten, der aufwendig ist. Also ja. Sport zu machen bedeutet, ja, du hast den Rausch, nachdem du den Sport gemacht hast, da fühlst du dich gut. Also mir geht das auch so, wenn ich jetzt Sport mache, ich habe nach dem Sport, fühle ich mich so gut und ich habe mehr Energie als vorher.
Das stimmt.
Aber es ist aber, diese Stunde, diesen Sport zu machen, das ist so scheiße.
Ja, es ist so aufwendig. Luisa Neubauer hat das neulich in diesem Podcast erzählt, dass irgendwie es jedes, die ist jetzt hier in Hamburg Halbmarathon gelaufen und will in Berlin Marathon laufen, und sagt aber, es gibt einfach 100 Gründe, keinen Sport zu machen.
Genau.
Also es gibt immer eine, und diese Überwindung, deshalb finde ich diese, war das für dich nicht eine Variante zu sagen, okay, pass mal auf, ich muss das ja so passend machen, dass ich es in meinen Alltag reinmache. Also mache ich irgendetwas. Zum Beispiel benutze ich nie wieder ein Auto und nie wieder einen Fahrstuhl und renne alles zu Fuß. Hätte ja auch was, aber hätte den Rausch vielleicht nicht gebracht.
Also nie wieder Fahrstuhl, ja, das okay. Funktioniert auch. Das habe ich auch so umgesetzt. Und selbst wenn ich irgendwie Getränkekisten habe oder sonst was, die stelle ich dann in den Aufzug und gehe trotzdem zu Fuß.
Okay.
Man muss ja nicht mitfahren. Aber gut, nicht mehr mit dem Auto zu fahren, das ist jetzt in meinem Alltag. Ich habe halt mehrere Studiotermine an einem Tag, wo ich dann spreche. Hier und da, das ist für mich nicht umsetzbar. Aber ich habe jetzt auch keinen so geregelten Alltag, dass ich jetzt von 8 bis 7 oder 5 arbeite, sondern immer ganz unterschiedliche Arbeitszeiten. Also habe ich mir angewöhnt, immer meine Sportsachen einfach dabei zu haben und immer zu sehen, wann habe ich einen 2-Stunden-Slot. Aha, da kann ich zum Sport gehen. Und ich habe die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, die einfach überall eine Filiale haben und 24 Stunden offen sind. Ich sage jetzt keine Namen.
Nein, da gibt es ja sehr viele.
Da gibt es sehr viele. Aber das, die sind deutschlandweit da. Ja. Und ja, es ist ein ziemlich einfaches Fitnessstudio, aber es ist alles da, was man braucht.
Und hast du es durchgehalten? Bist du jeden Tag im Fitnessstudio?
Jetzt mittlerweile nicht mehr, weil in der Tat so viel zu tun ist gerade, dass ich das im Moment nicht schaffe. Im Moment bin ich bei 3-4 Mal die Woche.
Okay. Hast aber trotzdem das Gewicht gehalten. Ich habe zusammen über 100 Kilo abgenommen. Mhm. So, ja. Also tatsächlich, weil das ist ja das Thema. Dann denkt man sich, wow, und hat ja dann auch die Bilder von dir gesehen und dachte, Moment, wer ist das? Der sieht aus wie, aber das, ist er das wirklich so? Also wir erinnern uns noch, wie hieß die Sendung? Mein
großer, dicker, peinlicher Verlobter.
So, ja. Genau. Ich meine, die hättest du jetzt so nicht gekriegt mehr, in der, so wie du jetzt aussiehst.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich würde es auch nicht nochmal machen.
Aber also hältst du das oder gibt es dann auch diese Pendelbewegung, die ganz normal sind?
Nein, es gibt natürlich diese Pendelbewegung und gerade Corona hat da natürlich auch wieder was gebracht, leider. Der Durchschnittsdeutsche hat während der Corona-Zeit 8 Kilo zugenommen. Wow. Das hat mich natürlich so ein bisschen beruhigt, weil ich allein irgendwie mit dem Problem. Aber nein, ich gebe auch zu, ich bin nicht da, wo ich sein möchte gerade. Also im Moment ist es schwierig, aber ich komme langsam wieder in den Trott. Ich nehme zumindest nicht zu, das ist ja schon mal das Gute. Aber nein, ich bin nicht ganz da, wo ich gerne wäre. Also ich möchte jetzt gerne nochmal wieder so 12, 13 weniger haben als jetzt. Aber das kommt dann auch wieder.
Sören, bei dir, du hast es gerade schon angedeutet, das wäre eigentlich schon ein schöner Übergang gewesen, aber ich muss dann einmal noch kurz diese Nachfrage stellen. Ja. Dann kommt so eine Krise, eine Lebenskrise, dann kommen Schmerzen und das war für dich, das kann ich so sagen, weil du ein wirklich sehr lesenswertes und sehr intensives Buch darüber geschrieben hast, Sören und ich. Erzählst du selber, ich muss es jetzt ja nicht erzählen, was bei dir passiert ist und warum du dann plötzlich auch nicht wieder zu erkennen. Was ist ja immer so lustig, wenn man dann Leute sieht, die man immer schon kennt. Mir ging es zuletzt so bei dem Hamburger Kultursenator Carsten Broster, den ich jetzt längere Zeit nicht gesehen hatte. Und dann sah ich ihn und dachte, der bestimmt 20, 25 Kilo abgenommen hat. Stimmt. Und du erkennst die Leute ja gar nicht wieder. Und sie sehen halt wirklich, auch ihr beide, wenn ihr hier so sitzt, ihr seht halt ganz anders aus, als man noch Fotos von euch kennt, wenn man die kennt. Wie war es bei dir?
Ja, also ich hatte schon die Einleitung gemacht, Schmerz ist auch ein guter Ratgeber, weil wenn du das Gefühl hast, dass dich irgendwas wahnsinnig triggert, dann möchtest du irgendwas verändern und generell bei jeder Art von Krise oder Schmerz hilft Veränderung, also fängt damit an, wenn du morgens aus der Tür gehst und immer rechts gehst, einfach mal links gehen. Mhm. Allein das ist schon eine so kleine Veränderung, die im Kopf sehr viel ausmacht. Und Sport war da für mich das Thema, dass ich einmal am Tag den Kopf frei hatte für eine Stunde, wenn ich auf dem Fahrrad oder auf dem Crosstrainer war und dabei Fernsehen geguckt habe und damit alle meine Sorgen vergessen konnte. Und das hat mich süchtig gemacht, diese Stunde zu haben pro Tag. Und deswegen habe ich das immer eher weitergemacht. Und dann habe ich habe das also aus einem ganz anderen Grund gemacht, nicht um Gewicht zu reduzieren, das war gar nicht mein Primärgedanke. Aber dann habe ich gesehen, dass das diesen Erfolg hat. Es gab Menschen, die am Anfang gesagt haben, dir kann man beim Abnehmen zusehen. Na, weil ich jeden Tag, also ich bin irgendwie 2 Wochen in Urlaub gewesen und die Hosen, die ich mitgenommen habe, die haben nach 2 Wochen nicht mehr gepasst. Na? Ja, also ich musste währenddessen immer noch einen Knopf weitermachen beim Gürtel und dann irgendwann neue Gürtel kaufen, weil es nicht mehr gepasst hat. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist cool und ich fühlte mich auch besser, weil, wie TJ richtig gesagt hat, also ich verzichte auch größtenteils auf den Fahrstuhl. Ich versuche aber auch in mein Leben einzubauen, dass ich zu Fuß gehe, wenn es sich zeitlich einrichten lässt. Und gut, heute ist ein Wetter. Ich hatte überlegt, ob ich zu Fuß komme, aber ich dachte, noch einen Schirm mitschleppen und so weiter. Dann bin ich jetzt doch mit Auto gekommen. Also Bequemlichkeit kommt halt ganz schnell wieder ins Leben rein. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, was kann man anders machen und was kann man anderes daraus nehmen. Und so habe ich das dann verändert und habe aber auch jetzt mein Leben so gehalten. Also ich habe das jetzt ähnlich. Ich habe vor 3,5 Jahren angefangen, habe ungefähr 1 Jahr gebraucht. Vielleicht noch ein lustiger Funfact, der hier nicht rüberkommt, ist, Tece hat 68 Kilo abgenommen und ich habe genau die Hälfte abgenommen, 34. Ja? Also das fand ich auch sehr, sehr lustig. Das hoffe ich nicht, dann bin ich ja nicht mehr da. Ne? Das fand ich auch ganz lustig. So, und jetzt habe ich den Faden.
Aber du musst noch was sagen, was noch wichtig ist, du musst noch sagen, was war der Schmerz? Du hast ja gesagt, du musstest einen Schmerz überwinden.
Ja, der Schmerz war natürlich die Trennung, dass meine damalige Frau sich von mir getrennt hat und in meiner Wahrnehmung von heute auf morgen. Und das war ein ziemlich großer Schmerz. Absolut. Wo ich erstmal sehen musste, wie geht mein Leben jetzt weiter? Mhm. Was passiert das? Also was hat ja alles in Frage gestellt. Das ist der Vorteil. Ne? Also ich versuche natürlich auch den positiven Aspekte zu sehen. Der Vorteil ist, wenn du eine so einschneidende Veränderung deines Lebens hast, du stellst dein ganzes Leben erstmal in Frage und hast dadurch die Chance, dich neu aufzustellen. Weil es gibt ja, wenn du Situationen hast, es gibt ja immer 2 Möglichkeiten. Aufgeben oder weitermachen. Mhm. Wenn du hingefallen bist, liegen bleiben oder aufstehen, Krönchen richten und weitermachen.
Das heißt aber damals, du hattest gar nicht das Gefühl, dass du, bei dir war es ja, bei Tece war es ja so, du wusstest, ich muss abnehmen. Es muss abnehmen, weil so geht's nicht weiter, auch gesundheitlich wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr. War das so?
Ich hatte einen auslösenden Traum. Also ich hatte im Internet so einen Lebenserwartungstest gemacht, über den ich zufällig gestolpert war. Und da musste ich halt so ganz viele Fragen beantworten zu meinem Lebensstil. Was nehme ich für Medikamente? Trinke ich Alkohol? Wie viel Sport mache ich? Wie ernähre ich mich? Und so weiter. Was gibt es für Vorerkrankungen bei mir und in der Familie? Und da kam raus noch 24 Monate, also 2 Jahre Lebenserwartung, was mir natürlich so in der Form kein Arzt so direkt gesagt hatte.
Was vielleicht auch eher unseriös wurde, weiß man nicht.
Also, nee, da war schon von der Schweizerischen Uni herausgegeben und basierte schon auf validen Fakten und Studien. Und in der darauffolgenden Nacht hatte ich dann einen Traum. Da habe ich dann war ich bei uns um die Ecke in Eppendorf im Heinzpark und habe gesehen, wie meine Tochter mit dem Fahrrad gefahren ist, also endlich das Fahrradfahren gelernt. Mhm. Und sie war zwei Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und daneben lief dann meine Frau, die sich gefreut hat, dass meine Tochter jetzt so eine Unabhängigkeit erreicht hatte. Und daneben lief der Familienvater, der sich grinsend zu mir umdrehte. Und das war nicht ich. So, krass. Also ich spielte in der Familie keine Rolle mehr, weil ich tot war.
Ja. Okay, das ist, das ist auch ein einschneidendes Erlebnis.
Auch Schmerz.
Auch Schmerz, genau. Ja,
genau.
Aber bei dir, Sören, dann hast du die Trennung und dann denkt man, also nee, was ich wissen wollte, ist das Gefühl, dass du zu schwer bist, zu viel Gewicht mit dir rumschleppst, hattest du gar nicht eigentlich. Das ist dann sozusagen, das ist dann so ein Kollateralnutzen dann.
Ja, es gibt da ein schönes Zitat aus einem Comic von Obelix. Mhm. Ich bin nicht dick, ich bin höchstens ein bisschen beleibt. Mhm. Und das war auch so mein Wahlspruch. Natürlich, wenn ich mir die
Wahlspruch
Bilder, auch Wahlspruch, ja, Wortspiel. das, so habe ich mich selber wahrgenommen. Wenn ich mir heute Fotos von früher angucke, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen und denken, sag mal, wie konntest du überhaupt so rumrennen? Also ich habe mir jetzt noch ein Foto mal rausgesucht, was so irgendwie ein halbes Jahr vorher entstanden ist. Wenn ich dir das zeige, dann schlägst du die Hände über den Kopf.
Nein, ich kenne ja die Fotos von früher. Man hat nur immer gedacht, ah, so sehen halt diese Veranstalter, die tief in der Nacht dann die coolen Partys machen oder die großen Kongresse oder was auch immer, so sehen die halt aus. Weil die sind ja die ganze Zeit, die schlafen 3 Stunden und dann sind die ganze Zeit nur am Trinken, am Essen und dann ist es ganz normal. So ein bisschen so dieser Lars-Klingbeil-Effekt.
Ja, wobei, also muss ja auch gar nicht so sein, weil wenn du, wie du schon sagst, die ganze Zeit in Action bist, dann hast du ja auch theoretisch gar keine Zeit, um zu essen und auf der anderen Seite verbrennst du ja auch wahnsinnig Kalorien. Mhm. Also ich habe mich nie dick gefühlt. Also so schlank, wie ich jetzt bin, war ich das letzte Mal mit 18.
Krass.
Ne? Also seit meinem irgendwie 23. Lebensjahr bin ich kontinuierlich nach oben gegangen und ich habe auch innerhalb meiner Ehe so ungefähr 10, 15 Kilo zugelegt in 20 Jahren, also 1 Kilo pro Jahr so ungefähr. Das ist, glaube ich, noch theoretisch ertragbar, aber deswegen war das auch so ein Gewöhnungseffekt. Nein, wieso? Ich bin doch genauso wie vorher und das ist ja auch das Gefährliche, wenn du zunimmst und die Hose das erste Mal kneift, ne? Dann gehst du los und kaufst dir eine neue Hose und sagst, nimm sie mal ein Stück weiter, vorsichtshalber. Ja. So, und dann hast du die Hose weiter. Und, ja, siehst du, passt doch alles. Mhm. Ich bin doch gar nicht dick. Mhm. So, bis dann irgendwann auch die ein bisschen kneift. Und dann geht man immer diesen Schritt weiter. Jetzt mache ich es umgekehrt. Jetzt kaufe ich mir die Hosen so, dass sie kneifen. Und denke, oh, du bist schon wieder dicker geworden.
Und willst du denn noch weiter abnehmen? Was, darf ich fragen, was du wiegst jetzt?
Ja, darfst du. Ich wiege 90.
Oh, boah. Von, was haben wir gesagt? 100?
124. Von 124, wiege 90.
Aber viel, ich halte mein Gewicht. Also viel runter ist dann auch nicht, oder?
Jein, also da habe ich natürlich auch meine Gedanken noch zu. Die sage ich dir gleich. Ich bin 1,88 groß und habe innerhalb von einem Jahr die 34 Kilo abgenommen. Jetzt seit 2,5 Jahren halte ich das. Also ich habe auch immer so plus minus 1 bis 2 Kilo. So in den 2,5 Jahren. Aber ansonsten bin ich da sehr konstant am Halten und achte drauf auch, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird's ein bisschen mehr, dann mache ich einen Fastentag oder sowas. Ich habe gibt so eine Klinik auf Sylt und da einen Arzt habe ich mich mal unterhalten und ich sag keinen Namen.
Nein, gibt doch eine Fernsehsendung, die so ähnlich heißt.
Ja, genau.
Und der hat Markus Lanz war übrigens auch mal hier in dem Podcast zu Gast.
Ja?
Ja, ja. Immer so am Rande. Ja,
so mal am Rande, genau. Und der war bei einer Veranstaltung von einem guten Freund von mir, Dr. David Matusewicz, der auch Moderator bei mir ist, und hatte gesagt, wenn man 36 Stunden fastet, dann passiert etwas Faszinierendes, weil der Körper fängt an, sich zu reinigen, weil er die Giftstoffe auch abbaut. Aber es ist wichtig, 36 Stunden. Dann dachte ich, 36 Stunden. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, wie kann ich das in mein Leben einbauen? Und habe einen Weg gefunden, der es für mich einfacher macht. Und zwar auf dem Sonntagabend um 18 Uhr esse ich das letzte Mal. Und dann esse ich Dienstagmittag wieder.
Und was ist daran jetzt einfacher? Weil es sind ja trotzdem 36 Stunden.
Nee, für mich ist es nur ein Tag, weil ich ja sowieso ab 18 Uhr nichts mehr essen würde und sowieso erst ab Mittag essen würde.
Okay.
Also ist es eigentlich für mich nur ein Tag. Ein Tag,
stimmt.
Genau. Was ist mit verschiedenen Zeitzonen, wenn du jetzt...
Na stimmt, du schläfst natürlich einen enormen Anteil davon, ne?
Nee, ich schlafe nur 6 Stunden die Nacht.
Das ist, habe ich gelesen in dem Dings. Und dann habe ich gedacht, wenn man sich dann in den Fragebogen, den ich einschicke, wenn man sich dann beschäftigt mit Abnehmen, gesunder Lebensweise und so, dann kommt man ja relativ schnell zu dem Punkt auch, wie wichtig Schlafen ist. Und da habe ich bei dir gefunden 6 Stunden. Und dann sagt dir aber jeder Experte, Alter, 6 Stunden ist definitiv zu wenig. Also es müssen mindestens 7, besser 8 sein.
Also am Wochenende kann es auch schon mal passieren, dass ich 7, 8 Stunden schlafe. Aber so ab 9 Stunden wird es unangenehm, weil dann tun mir irgendwann Sachen weh. Okay. Ne? Also ich bin Seitenschläfer und du kennst das vielleicht, wenn du die ganze Zeit auf der Seite liegst und du liegst 9 Stunden auf der Seite, da hast du Hüftschmerzen.
Ja, oder auch Nackenschmerzen gerne mal
und sowas. Genau. Und genau. So, deswegen tut mir das eigentlich ganz gut. Also unter 6 Stunden wird schwieriger, kommt auch manchmal vor. Aber so 6, 7 Stunden ist schon für mich so passend.
Wir haben jetzt viel über Sport gesprochen. Wie habt ihr eure Ernährung umgestellt? Weil das muss man ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Oder kann man sagen, ein Kilo Schokolade kann man essen, wenn man genügend Sport macht? Muss man aber sehr viel Sport machen.
Ja gut, bei einem Kilo Schokolade, da müsste man dann schon 10, 11 Stunden Sport gegenüberstellen. Irgendwie aber konsequent dann auch auf dem Crosstrainer irgendwie. Ja, natürlich. Also ich habe angefangen damit, dass ich konsequent auf Zucker verzichtet habe. Ich habe erstmal wirklich einen richtigen Zuckerentzug gemacht. Mhm. Der hat ungefähr 2 Wochen gedauert, bis mein Körper dann auch langsam wieder zur Ruhe gekommen ist, weil er akzeptiert hat, es gibt keinen Zucker mehr. Aber bis dahin habe ich mich wirklich komplett auf Entzug gefühlt. Also mit Kopfschmerzen, Zittern und ja, wirklich richtig heftigen Entzugserscheinungen. Wie gesagt, das ist halt eine Droge, muss man sich klar machen. Und dann habe ich auch keine verarbeiteten Lebensmittel mehr zu mir genommen. Mhm. Also halt wirklich auch nur gedacht, okay, ich habe nichts mehr gegessen. So einfach ist die Regel, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ich würde nichts mehr essen, was meine Oma nicht verstehen würde. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Packung habe und hinten auf der Rückseite draufsteht E519, keine Ahnung, oder Desoxyribonukleinsäure ist natürlich Quatsch als Zusatzstoff, aber irgendwelche chemischen Zusatzstoffe, die meine Oma nicht kennen würde, dann würde ich es nicht essen. Mhm. Und das ist eine Regel, die eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also keine unverarbeiteten Lebensmittel mehr.
Nee, keine verarbeiteten. Das ist interessant, das ist ja der Doc Riedel, das ist der Haupttipp von dem. Keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Ne?
Ja, ja.
Und das ist eigentlich letztlich, wenn du hinten drauf guckst und stellst halt fest, allein schon, wenn da ganz viele Sachen draufstehen, ist schon, fängst schon an, schwierig zu werden.
Richtig. Genau. Und man muss sich ja auch klar machen, zum Beispiel bei Proteinen ist es so, dass ein Viertel der Energie, die in Proteinen enthalten ist, ja schon für deren Abbau benötigt wird. Das heißt, man muss natürlich sich auch klar machen, dass verarbeitete Lebensmittel für uns schon vorverdaut sind. Und allein diese Verdauungsarbeit ist ja für den Körper schon mal gut. Mhm. Und die entziehen wir ihm natürlich mit diesen ganzen verarbeiteten Lebensmitteln.
Sören, was ist mit Alkohol? Weil das, man sieht das jetzt, dass gerade in diesem Jahr die Umsätze von Winzern total zurückgehen, weil offensichtlich immer weniger Leute Weine trinken. Gleichzeitig hat sich im vergangenen Jahr der Verkauf von alkoholfreien Wein verdoppelt. Du kommst aus einer Branche, wo man abends auch mal nett zusammen, wo es eigentlich, ne, um ins Gespräch zu kommen, mal hier und da was, man stößt an und man feiert und sonst was alles. Also ist eigentlich deine Branche, die Veranstaltungen sind ohne Alkohol, zumindest in den Abendstunden, kaum vorstellbar. Verbessere mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle. Wie hältst du es damit?
Das beantworte ich auf 2 Ebenen, einmal auf der privaten und einmal auf der geschäftlichen Ebene. Also privat habe ich vor knapp 25 Jahren beschlossen, mit dem Alkohol aufzuhören, weil ich damals 3 Veranstaltungen die Woche hatte. Mhm. Also habe ich am Donnerstag angefangen und mitgetrunken, bin dann irgendwann volltrunken ins Bett, bin dann Freitagmittag mit einem dicken Schädel wach geworden, also habe ich Freitagabend wieder mitgetrunken, bin dann Samstagnachmittag mit einem dicken Schädel wach geworden, also habe ich Samstag wieder mitgetrunken und dann bin ich Montag mit dicken Schädel wieder wach geworden und dachte, okay, so kann das ja nicht weitergehen. Du kannst aber auch nicht sagen, nee, mit dir trinke ich nichts und mit dem anderen trinkst du was. Mhm. Es gibt da nur eine Möglichkeit. Ich trinke keinen Alkohol. Krass.
Seit 25 Jahren.
Einschränkung. Ich trinke so 5-6 Mal im Jahr Alkohol.
Ja.
Ne? Aber ich habe mich dann darauf konzentriert, ich trinke Champagner. No? Mhm. So, weil ich das mehr aus einer Philosophie heraus mache. Das Leben soll schön zu mir sein. Mhm. Und Champagner ist ja die höchste Form, preislich zumindest fast gesehen, was Alkohol angeht. Und steht ja auch für Lebensfreude und so weiter. Also so ein bisschen das Luxusmäßige oder mal ein Averna so zum Verdauen, wenn ich mal gutes Essen hatte. Aber eigentlich nicht mehr so als 6 Mal im Jahr trinke ich Alkohol. Das ist die private Schiene und damit bin ich sehr gut klargekommen. Mhm. Beruflich kann ich dir sagen, dass wir seit Jahren einen kompletten Rückgang von Alkohol haben. Ich kann dir sagen, wir hatten vor 15 Jahren in München, ne, im P1, die Movie Meets Media, und hatten angeboten Jägermeister, wir hatten Whisky, wir hatten Wein, wir hatten Sekt, wir hatten Bier. Also wir hatten wirklich viel Auswahl. Und wir haben bei knapp 1000 Gästen 350 Liter Wodka ausgeschenkt. Also eigentlich muss jeder volltrunken rausgegangen sein. Also Polizeikontrollen wären alle Führerscheine los. Ja. Definitiv. So, und heute, wenn wir eine Veranstaltung, jetzt habe ich nicht mehr so häufig diese Art von Veranstaltung mit 1000 Gästen, aber wenn wir so 400 Leute haben, ich komme mit einer Kiste Wodka locker aus. Also wenn ich ihn überhaupt anbiete, ich brauche ihn gar nicht mehr anbieten, es fragt keiner mehr nach großartig. Es ist jetzt mehr sowas wie Aperol Spritz oder sowas, so die Leichtigkeitsgetränke und natürlich Wein noch. Aber du hast vollkommen recht, die Frage nach alkoholfreien Wein wird auch stärker und das inzwischen am meisten getrunkene Getränk ist Wasser.
Wasser. Ja, das ist verrückt, weil der irgendwie tatsächlich sich da, man merkt das ja bei sich selber, auch bei Alkohol ist es vielleicht auch so wie bei Zucker, wahrscheinlich ist dieses ganz oder gar nicht das Beste, ne? Also, weil wenn du dich erstmal wieder dran gewöhnst, ich habe das eine Zeit lang mal gehabt, wo ich dann so in diese Weinwelt eingetaucht bin. Und dann, du merkst das gar nicht. Du, plötzlich trinkst du eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wein, drei Flaschen Wein. Die Woche um, dann bringst du fünf Flaschen Wein irgendwann weg, weil es schmeckt gut und du gewöhnst dich dran. Der Körper verlangt es aber auch.
Ja. Und du hast auch beim Alkohol, das merke ich bei mir selber auch, also natürlich kommt es dann auch mal vor, wenn ich dann, also ich würde mich schon als maßlos bezeichnen, wenn ich dann mal Champagner trinke, dann mag ich auch nicht aufhören. Also ich schaffe dann auch drei Flaschen, ohne irgendwie in die Notaufnahme zu kommen. Das heißt, der Körper ist auch noch dran gewöhnt, dass ich viel Alkohol vertrage, obwohl ich ihn gar nicht mehr trinke. Und das ist genau die Gefährlichkeit, die du richtig sagst, wenn du immer weiter gehst, und so ist es auch beim Zucker. Ich wollte noch anmerken, das hatte ich auch, als ich angefangen habe, keinen Zucker mehr im Kaffee zu nehmen. Ich habe hier bei so einem Becher Milchkaffee, habe ich so 5 Stück Zucker reingemacht. Wow. So, und davon habe ich so 10 am Tag getrunken. Also deswegen habe ich immer gesagt, ich brauche keine Süßigkeiten. Nee. Also ich bin überhaupt nicht so der süße Typ. Ne? So. Dazu kamen noch 2 Liter Apfelschorle. Ne? Okay, okay. Also, wofür brauche ich Süßigkeiten? Und als ich das dann umgestellt habe und gesagt habe, ich trinke meinen Kaffee nicht mehr mit Zucker, da hatte ich auch nach ein paar Tagen, dass ich das Gefühl hatte, ich werde gleich ohnmächtig. Mhm. Ne? Also ich musste einen Snickers essen. Mhm. Ich musste wirklich was mit Zucker, weil ich das Gefühl hatte, ich kipp um.
Weil der Körper auf Entzug war, tatsächlich.
Total ja. auf Entzug.
Und durch die Welle musst du dann durch.
Absolut. Einmal, genau. Aber wichtig ist auch, das würde ich gerne noch mit anmerken, für Leute, die ähnliche Wege gehen wollen. Es ist wichtig, sich neu zu kalibrieren. Beim Kaffee war bei mir die Frage, ich habe ihn ja immer getrunken, weil er süß ist, weil er schmeckt. Mhm. Und jetzt ohne Zucker, er schmeckt ja nicht mehr. Wie soll ich jetzt Kaffee trinken? Also habe ich das bewusst zum Winter hin gemacht und habe ihn nur noch brüllend heiß getrunken und mich darauf konzentriert, wie er warm mir so langsam die Kehle runtergeht.
Die Speiseröhre verätzt.
Genauso ist es. Und darauf gefreut und ihn einfach als wärmendes Getränk getrunken, bis ich mich umgewöhnt hatte, dass ich den Zucker nicht mehr brauchte.
Wenn ihr die Chance gehabt hättet, wenn es die Abnehmensspritze schon gegeben hätte. Bei dir gab es sie, oder?
Bei mir so, gab es sie.
Ja. Du hast sie bewusst nicht genommen. Aber es ist doch so viel, man guckt so, es ist so viel einfacher. Und wenn man die Leute sieht, man also, Anke Harnack, liebe Kollegin, die praktisch nie, auch die, ich wirklich tatsächlich, das war so ein Bild, NDR-Moderatorin, ich sah ein Bild und habe sie nicht wiedererkannt. Ich habe sie einfach schlicht nicht wiedererkannt. Und die hat ja ganz offen darüber gesprochen. Tietje, wenn du die Chance gehabt hättest, wenn es das damals gegeben hätte, das wäre der einfachste Weg gewesen. Hättest du es trotzdem nicht gemacht?
Naja, Anke ist natürlich ein super Beispiel, dass diese Spritze funktioniert. Sie war ja auch bei uns im Podcast. Genau. Und ich weiß nicht, also ich hätte ja auch ganz leicht die Möglichkeit gehabt, mich operieren zu lassen. Aber ich fand für mich persönlich, und das sage ich immer wieder ganz deutlich, für mich persönlich waren noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft ohne Eingriff in den Körper. Und darum hätte ich es wahrscheinlich damals nicht gemacht, nee.
Weil natürlich ist es, man kommt dann erstmal relativ schnell auf so einen Stand, dass man, das ist ja das, was die meisten so, was für die meisten so schwierig ist, dass es so langsam geht. Das war ja bei euch auch, na gut, was hast du gesagt, ein Jahr.
Na ja, gut, aber
ein Jahr ist auch ein Jahr. Du hast ja immer dieses Gefühl, wenn du eine Diät guckst, sagst, in 2 Wochen 5 Kilo oder so.
Ja, aber also auf der anderen Seite habe ich ja auch einfach 30 Jahre gebraucht, um da hinzukommen zu dir und zu den 180 Kilo. Warum sollte das jetzt innerhalb eines Jahres plötzlich alles weg sein? Das muss man sich ja auch eben klar machen, dass man nicht von heute auf morgen dieses Gewicht plötzlich hat.
Nein. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich den Auslöser dafür hatte. Mhm. Also ohne die Trennung hätte ich im Leben nicht abgenommen, ne, um es ganz ehrlich zu sagen, weil ich mich auch gar nicht so fett gefühlt habe. Mhm. Also klar, wenn ich mir die Fotos heute angucke, sehe ich das anders. Aber damals, wieso? Ich bin doch völlig normal. Also ich bin ja auch nicht dick. Mhm. Ne? Bis mir die Ärzte das mal sagte, nein, du bist Adipositas. Ne? Ich sage, hey, was ist denn das für ein Begriff? Kenne ich nicht. Mhm. Ne? So, also hauptsächlich Adidas? Bin ich dick. Ja, genau, Adidas.
Hat deine Frau auch nie gesagt, sag mal, Schatz, du hast ja aber ein bisschen, du sahst auch mal anders aus, als wir uns kennengelernt haben?
Nee, weil ich das ja eigentlich ich sah ja nicht so wirklich anders aus. Sie hat mich ja schon praktisch.
Stimmt, sie hat dich so kennengelernt. Du siehst jetzt anders aus.
Jetzt sehe ich anders aus, genau. Jetzt
sehe ich anders aus. Was haben Leute zu euch gesagt, als ihr dann plötzlich, also du hast das erzählt, so ein bisschen, dir kann man beim Abnehmen zugucken. Mhm. Gibt's dann in der Familie auch sowas wie Stolz und sagen, dass man dann gelobt wird und sagt, Mensch, das haben wir nicht geglaubt.
Nee, stolz nicht, aber eher Erleichterung. Mhm. Also buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Genau. Nee, eher Erleichterung. Die haben sich natürlich jahrzehntelang ja Sorgen gemacht um mich und haben gesagt, Mensch, wir möchten dich einfach noch behalten. Nein, stolz würde ich nicht sagen. Meine Mutter hat gesagt, am Anfang, als ich am Anfang des Weges war, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann schenke ich dir einen Anzug. Und das hat sie dann auch gemacht. Oh, süß. Das war schön. Aber es war, also die Belohnung für mich oder der Stolz auf mich selbst und wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, war, als ich an dem Morgen auf die Waage gestiegen bin und unter 100 war. Wow. Da kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut. Das war ein wirklich toller Moment.
Du wolltest eigentlich, um ein bisschen wegzukommen, obwohl das hochinteressant ist und glaube ich unglaublich viele Leute beschäftigt, fragen euch viele Leute auch so, wenn ihr so im Gespräch seid, wie habt ihr das gemacht? Wahrscheinlich, ne?
Also ja, die wollen dann immer den Trick hören,
lustigerweise. Ja, natürlich, wollte ich gerade sagen. Also jeder fragt uns das, also, ich spreche jetzt mal für dich mit, TJ, jeder fragt uns das und jeder erwartet eigentlich, dass du sagst, ja, weißt du, pass auf, dann gehst du in den Laden, da kaufst du dieses Produkt, dann nimmst du das und dann bist du 100 Kilo schlanker. Ja. Das möchte eigentlich jeder hören. Ja. Und am Anfang habe ich mir die Mühe gemacht, so mal anzufangen, so ein bisschen zu erzählen, dann merkte ich sofort, oh, langweilig.
Ja, genau, mach schnell.
Genau, mach schnell, was ist der Trick? Und dann irgendwann habe ich ja auch gesagt, okay, ich habe auch keine Lust mehr, es zu erzählen. Und TJ ging sehr ähnlich und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Podcast und dann kann sich das jeder selber anhören und zwar dann, wenn er es braucht, wie es geht. Und du hast ja auch noch ein Buch dazu geschrieben.
Genau. Halbfettzeit.
So, also das heißt, du hast es auch noch für den, der nicht hören möchte, sondern lieber lesen möchte, hast du es nochmal dargestellt. Und in meinem Buch Sören und ich habe ich das ja auch mit thematisiert, wie das Ganze geht und habe dem ja fast ein eigenes Kapitel sozusagen gewidmet. Also brauche ich es nicht mehr erzählen und sage jetzt immer, hören oder kaufen.
Wie schnell würdet ihr, wenn ihr in die alten Muster verfallen würdet, wie schnell hättet ihr das alte Gewicht wieder drauf? Was glaubt ihr? Ging ihr das schnell oder ist der Körper jetzt so geeicht, dass es gar nicht mehr so schnell passieren würde?
Nee, der Körper ist nicht geeicht. Nee. Der Körper ist eigentlich in den Startlöchern und wartet darauf, dass es wieder passiert.
Echt?
Ja. Würde ich auch so nicht sagen. Aktiv dagegen angeht.
Ja, aber es ist ja bei uns beiden, wir haben ja unser Mindset verändert, also um jetzt, was du vorhin schon versucht hast, ja, dir zu helfen, die Überleitung zur Ernährung, wir haben ja auch die Ernährung umgestellt. Mhm. Also ich mache jetzt seit 3,5 Jahren 16-8, dass ich nur 8 Stunden am Tag esse und 16 Stunden nichts esse. Mhm. So, natürlich gibt es die sogenannten Shit Days, wo ich dann mal sage, okay, es funktioniert nicht anders. Aber so gewisse Dinge, die man einfach gar nicht mehr macht. Ich habe dreimal die Woche eine Tüte Chips gegessen und zwar komplett. Ich habe seit 3,5 Jahren keine Chips mehr gegessen. Krass. Ich bin in den letzten 3,5 Jahren genau 4-mal bei McDonald's gewesen. Mhm. Früher war das einmal die Woche.
Dann auch nicht. Wenn du dann wirklich dich mal irgendwie dazu, weil du, keine Ahnung, spät nachts unterwegs warst, einen ganzen Tag gearbeitet hast oder so, und dann wirklich dich mal überreden lässt, dann zu McDonald's zu gehen und dann sowas isst. Also mir geht's so, ich habe dann 24 Stunden so ein Brikett im Bauch und mein Körper weiß überhaupt nichts damit anzufangen.
Mhm. Und er denkt so, ist an sich ein gutes Zeichen.
Total, ja.
Ne, aber das habe ich erlebt bei meinen Kindern, die früher gerne mal bei McDonald's waren. Und dann waren wir eine Zeit lang nicht. Und also bei einem, da immer auch immer eine Fast-Food-Restaurants. Und dann waren wir mal wieder da und die haben hinterher gesagt, Papa, machen wir nicht mehr. Uns ging so schlecht, weil vielleicht ist es tatsächlich so, wenn der Körper sich an gute Sachen gewöhnt, man kennt das übrigens auch von Weinen, wenn man erstmal angefangen hat, gute Weine zu trinken, dann schmecken einem die normalen Weine überhaupt nicht mehr und man trinkt automatisch weniger. Mhm. Also gut, aber das ist eine Sache natürlich, die man sich angewöhnen muss, weil wenn man das reinpfeift, das ganze Zeug, dann findet der Körper es auch lecker. Oder will mehr davon.
Klar. Aber das kannst du, was du sagst mit dem Wein, das kannst du theoretisch auch mit Fastfood machen. Also ich esse wahnsinnig gerne Pommes und ich mache die mir jetzt selber. Ich kaufe mir Kartoffeln im Supermarkt, schneide die klein und frittiere sie selber. Und die schmecken komplett anders als Pommes jetzt, die vorformatiert aus gestampften Kartoffelresten sind.
Ja, man muss sich einfach ja auch mal klar machen. Man muss sich mal die Zutatenliste von den Pommes von McDonald's von vor 30 Jahren ansehen. Mhm. Und von heute ansehen. Also da kann jeder mal Selbstrecherche betreiben. Will mich da jetzt auch nicht so weit hinauslehnen, aber es gibt da doch massive Unterschiede. Und die Fastfood-Industrie oder überhaupt die Lebensmittelindustrie ist ja so darauf ausgerichtet, dass wir immer mehr wollen. Mhm. Und dass wir irgendwie nach einer Stunde, nachdem wir bei McDonald's essen waren, wieder Hunger haben, das ist kein Zufall.
Wir kommen so allmählich in die Schlussschleife. Und das muss ich noch 2, 3 Fragen stellen zu dem Fragebogen, den ich immer einschicke. Weil ihr habt da schöne Sachen gesagt. Sören, du hast zitiert deine Eltern einen Satz, der dich geprägt hat. Ich hoffe, es stimmt auch, dass ich sie nicht falsch aufgeschrieben habe. Dummheit und Stolz
wachsen auf ein Holz.
Erklär das mal, weil ich fand den Satz gut. Ich verstehe ihn, glaube ich, auch. Aber wie ist dieser Satz zu verstehen? Also sozusagen, erklär du ihn. Wie verstehst du ihn? Warum ist er in deinem Leben so wichtig?
Weil mein Vater, immer wenn ich irgendwas hatte, was mir nicht gepasst hat, habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, mit denen spreche ich nicht mehr. Und er hat gesagt, das ist ja dumm, weil du willst doch das und das eigentlich erreichen. Mhm. Ja, aber dann muss der andere sich entschuldigen. Ah, okay. Ne? Also bloß nicht nachgeben, obwohl ich ja eigentlich was möchte. Also das ist genauso, als wenn ich, keine Ahnung, wenn ich dich jetzt um Geld anpumpen möchte und dich erstmal beleidige. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass du mir dein Geld gibst, ist massiv gesunken.
Ja.
Ne? Also du kannst, es gibt auch einen anderen Spruch, der ist nicht ganz zitierfähig, den ich auch ganz gut finde. Ja, wer F... will, muss freundlich sein.
Ja.
Fast Food?
Ja, mehr
klar. Ist im Prinzip das andere. Also deswegen Dummheit und Stolz wachsen auf ein Holz.
Ja.
Weil wenn du zu stolz bist, dann wirst du dumm.
Ja. Ah, jetzt verstanden. So habe ich so ähnlich habe ich es verstanden, aber man muss sich immer klar machen, wenn man tatsächlich so von oben herab auf etwas guckt, zum Beispiel, wenn man sich für etwas Besseres hält, kann das auch wieder zurückschlagen und kann dazu zu dem führen, was du eben geführt hast. Titsche, du wolltest Müllmann werden? Lustige Begründung, weil du dachtest, die Müllmänner arbeiten nur
zweimal die Woche. Habe ich als Kind so wahrgenommen. Die kommen zweimal die Woche vorbei.
Das war noch Zeiten, als sie noch zweimal die Woche kamen.
Ja, dienstags und montags und donnerstags kamen sie bei uns immer, glaube ich. Ja.
Und dann?
Ja, dann habe ich gemerkt, an den anderen Tagen sind die einfach woanders. Okay. Und dann wollte ich unterschiedliche Sachen werden. Dann wollte ich Werbekaufmann werden zwischendurch, so hieß das damals noch. Dann wollte ich Lehrer werden, sehr lang.
Okay.
Und dann bin ich irgendwann abgedriftet ins Schauspiel.
Was haben die Lehrer damals zu dir gesagt? Also haben sie gesagt, Mensch...
Die wollten, dass ich irgendwas mit Sprachen mache,
okay,
weil ich Sprachen sehr schnell und leicht aufgesogen habe. Also Englisch, Französisch, Spanisch, ich konnte eigentlich gar nicht genug kriegen. Eigentlich hätte ich auch gern Latein und Italienisch noch gemacht, aber das hat sich dann überschnitten mit den anderen Kursen.
Wie ist es heute mit Schokolade? Isst du noch Schokolade?
Ja, wieder. Aber wirklich,
ja, wieder.
Aber wirklich nur ganz selektiv. Also wenn ich jetzt so einen Kinderriegel mal in die Finger kriege und davon abbeiße, denke ich so, wow, ist der süß. Also
Aber bei Schokolade gilt das Gleiche, wenn man mal richtige Schokolade gegessen hat, irgendwie auch da ist ja, es gibt sowas wie, das hat Matthias Riedel mal erzählt, es gibt halt auch bei Schokolade hochverarbeitete Schokolade. Wir wollen jetzt keine Marken nennen, aber wenn du die isst, das ist was ganz anderes, als wenn du dann eben so richtige Schokolade isst.
Ja, ne? Also mindestens 70% Kakaoanteil, da gibt es toll. Also je höher der Anteil ist, desto hochwertiger ist natürlich die Schokolade und das schmeckt man. Und die ist dann auch befriedigender, weil man dann auch nach einem Stück genug hat.
Mhm. Stimme ich zu.
Letzte Frage. Rauscht bei dir tatsächlich nur der Sport oder gibt es noch was anderes, wo du sozusagen in einen Zustand verfällst, wo du sagst, oh gut, so muss das Leben sein. Ich brauche gar nichts anderes. Das macht mich irgendwie...
Das geht euch gar nichts an.
Sören?
Also da gibt's bei mir einige Dinge, die mich glücklich machen. Ne? Das eine ist das, was Tietje gerade nicht sagen wollte natürlich. Und ansonsten, ich mag Sonne unglaublich gern.
Okay.
Also das heißt, das macht für mich schon sehr großen Unterschied, einfach in der Sonne zu stehen und die Wärme zu spüren. Das ist auch ein Rausch.
Ich glaube, das geht gerade vielen Hamburgern so. Ich habe vergessen, Tietje zu fragen, die psychologische Hilfe oder warst du bei einem Psychologen tatsächlich?
Nee, ich wollte. Ich habe versucht, bei fünf verschiedenen Praxen Kontakt aufzunehmen und jedes Mal kam die Antwort, nee, wir sind voll, versuchen Sie es vielleicht in einem Jahr nochmal.
Okay. Aber das ist überhaupt ein Problem, finde ich inzwischen. Also man sagt ja immer, wer zum Psychiater geht, wird verrückt erklärt, so ungefähr. Also das ist mir auch passiert. Mhm. Ich habe ja in meinem Buch auch klar darüber geschrieben, dass ich da das gemacht habe und die Leute haben mich immer alle angeguckt, als wenn ich nach dem Motto, wir wussten gar nicht, dass du verrückt bist.
Ja.
Ne? Und du kriegst aber keine Termine, weil die alle so ausgebucht sind, was eigentlich auch ein unglaubliches Bild von unserer Gesellschaft gibt, dass du keine Termine bei Therapeuten und Psychologen kriegst.
Wobei ist ja ein gutes Zeichen, dass Leute jetzt wenigstens dahin gehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit der Generation unserer Eltern, die sowas ja gar nicht gemacht haben und dann ganz viele Traumata totgeschwiegen haben und so. Aber das ist ein anderes Thema. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.